Ich lese aus dem Römerbrief das 6. Kapitel. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod hineingetauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen, denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, deren ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass du für die Sünden der gesamten Menschheit am Kreuz von Golgatha gestorben bist. Wir danken dir, großer Herr und Heiland, dass du uns die Gerechtigkeit erworben hast, die vor dem Vater gilt. Wir danken dir, Herr, dass du uns aus der Sklaverei der Sünde befreit hast und dass wir ihr jetzt nicht mehr dienen müssen, sondern dass wir in dir die Kraft haben und durch den Heiligen Geist der Sünde und den Begierden des Fleisches zu widerstehen. Und wir danken dir, Herr, wo wir doch schwach werden und wo wir in Sünde fallen. Da haben wir dich als unseren Fürsprecher, Herr Jesus, der uns immer wieder von aller Schuld reinigt. Ja, Herr, deine Verheißung steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann bist du treu und gerecht, dass du die Schuld vergibst. O großer Heiland, dafür danken wir dir. Und wir bitten dich jetzt, lieber Heiland, dass du Ulf mit Kraft aus der Höhe, mit Vollmacht, Herr, von dir ausrüstest, wenn er uns dein heiliges Wort auslegt. Öffne uns jetzt die Ohren, Herr, aber besonders unsere Herzen und bereite sie vor, dass dein geheiligtes Wort auf einen von dir vorbereiteten guten Boden fällt. Amen.
In den letzten Predigten zu dieser Predigtreihe des Römerbriefes haben wir über die Lehre der Rechtfertigung gehört. Was sagt denn diese Lehre aus? In Kurzfassung: Der gläubige Sünder wird von Gott aus Gnade aufgrund des Glaubens an das Opfer seines Sohnes gerecht gesprochen, da die Schuld vor Gott durch Christus getilgt wurde. Durch die Schuld des einen kam der geistliche Tod aller, durch das Opfer des anderen kam die Gerechtigkeit in die Welt, die allein vor Gott zählt. Der Christ, der das stellvertretende Opfer im Glauben angenommen hat, hat nun Frieden mit Gott. Das Zorngericht Gottes über das Vorleben des nunmehr lebendigen Christen hat Jesus Christus mitgetragen an das Kreuz und ist auch dafür gestorben. Der Christ hat nun eine große Hoffnung, dessen er sich auch rühmt, denn er ist sich des Zuganges zu dem Himmel durch das Zeugnis der Schrift gewiss. Würde unser Christ jetzt sterben, dann wäre alles gut, denn dort geht es ihm besser als hier. Aber wenn er nicht gleich stirbt, wenn er hier auf Erden weiterlebt, dann stellt sich doch die Frage, wie soll er denn Tag ein, Tag aus weiterleben? Wie soll der Weg der Christusnachfolge dann genau aussehen? Hat er den Freibrief, weiterhin zu sündigen? Denn die Gnade Gottes ist doch für den Sünder da. Der Sohn Gottes trägt doch die Schuld des Sünders. Dann kann er doch ungestraft weiter sündigen und gegen Gottes Willen und Wollen weiterhin rebellieren. An diese Möglichkeit werden wohl auch die Juden und die Judenchristen gedacht haben, denen Paulus nun in den folgenden Bibelversen begegnen will. Was sagt der Vers 1 nochmal aus? Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Damit die Gnade Gottes größer werde? Diese Frage stellt sich wohl nicht nur Paulus damals, sondern auch wir werden vielleicht schon mal dran gedacht haben. Kann ich nicht das alte Leben weiterführen und mich jeden Tag neu auf die Gnade Gottes berufen? Ich möchte in diesen ersten Vers, obwohl man das könnte, nicht gleich die ganze Predigt hineinlegen, sondern versuchen, Stück für Stück durch den Bibeltext zu gehen. Bei der Bekehrung eines Menschen öffnet Gott dem Sünder die Augen für die Schuld, die er vor Gott und vor dem Menschen auf sich geladen hat und welche Konsequenzen das hat, nämlich der geistliche Tod, den Zorn Gottes und als Frucht die ewige Gottesferne. Da Gott aber sein Ebenbild liebt, auch den Sünder, nicht aber die Sünde, zeigt er ihm den einzigen Rettungsweg auf, den Glauben an das Erlösungswerk Jesu Christi. Der Delinquent, sprich der Sünder, hat kein Recht auf diesen Rettungsweg, auf dieses Sühnemittel, sondern einzig und allein die Liebe und Barmherzigkeit Gottes ist es, die dem Schöpfer der Welt veranlasst, dem Sünder zu helfen. Auf Gnade und Barmherzigkeit habe ich keinen Anspruch, wohl aber auf Gerechtigkeit. Aber gerecht wäre doch der Tod des Sünders. Darum bettelt man nicht um Gerechtigkeit angesichts des gerechten Todesurteils, sondern wie gesagt, um Gnade und Barmherzigkeit. Habe ich die Gnade nun erhalten und die Strafe wurde von einem anderen voll und ganz bezahlt, darf ich sinnbildlich die Todeszelle verlassen und bin vom Herzen dankbar. Und ich verdanke dem anderen, der meine Strafe getragen hat, mein Leben. Wenn ich das weiß, dann kann ich nicht zurück. Dann will ich nicht zurück in diesen Zustand des Ungehorsams und der Rebellion, die mir doch genau diesen Tod brachten, beziehungsweise gebracht hätten. Was aber nicht heißt, dass ich nie mehr fallen werde, denn das werde ich. Aber ich habe jetzt immer eine Anlaufstelle der Vergebung, wenn ich von Herzen bereue. Wenn ich das weiß, aber nicht unbedingt fühle, dann treibt mich meine Dankbarkeit zum Lobpreis und Anbetung Gottes. Jedes Mal, wenn ich Gott bzw. Jesus Christus dankbar lobe und anbete, bewege ich mich auf der Wegstrecke der Heiligung ein Stückchen nach vorn. Und jedes Mal, wenn ich wirkliche Hilfe bräuchte und ich wende mich nicht im Gebet an den Herrn Jesus, bewege ich mich auf der Wegstrecke der Heiligung ein Stückchen zurück. Aber wenn mir das alles egal ist, wenn ich die Todeszelle verlassen habe und undankbar sage, ich habe doch Jesus nicht darum gebeten, für mich zu sterben, dann kann ich nicht mehr bei der nächsten Gelegenheit um Gnade flehen, der ich doch gerade die Gnade Gottes mit Füßen getreten habe. Nicht Gott sagt, ich kann es nicht, sondern mein Ich weigert sich dann. Was war nun die Antwort Paulus auf diese eigene rhetorische Frage? Das sei ferne. Wie sollen wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Lasst uns die Gnade Gottes nicht missbrauchen. Das sagt auch Paulus mit seinem Ausspruch in Vers 2. Dieser Ausdruck, das sei ferne, bestätigt dies. So fern, dass selbst Gedankenspiele um die freiwillige Rückkehr zur Sünde Entsetzen bei ihm auslöste. Und dann stellt er in diesem Vers die Frage, wie es sein kann, dass wir der Sünde gehorchen wollen, wo wir doch für die Sünde gar nicht mehr erreichbar sind. Denn der Sünde ist doch gestorben. In den Versen 3 und 4 werden wir erfahren, warum wir der Sünde gestorben sind. Hier nun in Vers 2 ist es für Paulus eine Tatsache, eine göttliche Tatsache. Die Sünde hat nur Anspruch auf Begleichung der Rechnung, solange der Sünder lebt. Stirbt der Schuldner, greift die Forderung der Sünde ins Leere. Es ist keiner mehr da, den sie umgarnen, bedrängen, nötigen kann. Es ist keiner mehr da, der ihre Forderung erfüllen muss. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Jesus Christus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wieder eine rhetorische Frage, wisst ihr nicht? Paulus greift ja kurz das Thema der Taufe auf. Ein Bibelkommentator vergleicht meines Erachtens ganz gut die Taufe mit einer Eheschließung. Heutzutage muss ich aber darauf verweisen, dass Gott für den Menschen vor dem Sündenfall Folgendes vorgesehen hat. Matthäus 19, 4 bis 6. Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Also untrennbar bis in die Ewigkeit hinein. Und wenn wir hier von der Taufe sprechen, dann meinen wir die Glaubenstaufe und nicht die Kleinkindertaufe. Vor der Eheschließung, vor der Großtaufe, gab es eine Begegnung im Leben, ein Kennenlernen und ein Liebenlernen. Es gab dann eine Hinwendung, die Einsicht, den anderen zu brauchen, damit man leben kann. Man übergab sich dem anderen innerlich und hatte den festen Willen und Entschluss, bis zum Lebensende untrennbar zusammen zu sein. Was mein ist, ist sein, und was sein ist, ist mein. Die Heirat an sich, die Taufe an sich, besiegelt diesen Entschluss öffentlich. Sie gibt Zeugnis, ich gehöre untrennbar zum anderen. Gott hat durch seine Schrift den Gläubigen die Taufe angeordnet. Und es ist ein Gehorsamsschritt, dies zu tun. Der Gläubige stellt sich nun öffentlich durch die Taufe an die Seite Gottes, an die Seite Christi. Und Gott, was macht er im Gegenzug? Damit die Eheschließung, die Taufe überhaupt geschehen konnte, gab er sich selbst hin. Jesus Christus wurde zum Sühnemittel, zur Gnadengabe. Und jeder, der die Gnadengabe Gottes kennenlernen durfte und das Verlangen hatte, ewiglich mit ihm verbunden zu sein, wurde von Gott als geliebtes Kind angenommen. Denn wie heißt es in Johannes 1,12? Allen aber, die Jesus aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wie heißt das nochmal in der Trauformel? Was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein. Letztlich stammt das aus dem hohepriesterlichen Gebet. Johannes 17, 9 und 10. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Und Römer 8, 32 dazu. Gott, der Vater, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Mit der Bekehrung, mit der Hinwendung zum Messias und der Erkenntnis, ohne ihn nicht leben zu können, ohne ihn nicht leben zu wollen, kommt die Lebensübergabe an den Herrn Jesus Christus. Nimm mein Leben, nimm es ganz. Und lebe du, Herr Jesus, mein Leben. Gott nimmt dich dann beim Wort. Damit bist du in Jesus Christus und Jesus ist in dir. Vor Gott, dem Vater, hast du mit der ehrlich gemeinten Lebensübergabe an Christus einen unauflösbaren Bund geschlossen. Es kommt dabei nicht darauf an, ob du dabei irgendwelche ungewöhnlichen Gefühle hattest oder der Himmel sich dir auftat. Das ist eher selten. Es kommt nur auf die Tatsache an, dass du erkannt hast, dass du ein verlorener Sünder bist und deshalb Jesus unbedingt brauchst und dass du ihm dein Leben im Gebet anbefohlen hast. Das ist ein nüchterner Willensakt und keine emotionale Gefühlsduselei. Und dann kommt es zum Herrschaftswechsel. Aus der Dunkelheit ins Licht. Das, was Jesus gehört, gehört nun auch dir. Hat Jesus die Schuld bezahlt? Hast du die Schuld bezahlt? Ist Jesus gestorben? Bist du gestorben? Ist Jesus auferstanden von den Toten? Bist auch du von den Toten auferstanden und eine neue Kreatur geworden, wie es in 2. Korinther 5, 17 heißt. Darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ist Jesus vor dem Vater gerecht? Bist du vor dem Vater gerecht? Wenn ich nun der ich vor meiner Bekehrung durch meine eigene Schuld im geistlichen Elend lebte und ein schmutziges Kleid trug, das nun alles habe, so wie rein geworden bin und geistlich in einer hervorragenden Stellung stehe, nämlich den freien Zugang zum Vater hier schon im Gebet und die spätere Gemeinschaft im Himmel, warum sollte ich mich dann nach dem alten Zustand zurücksehnen? Wenn ich das täte, wäre ich das, was in 2. Petrus 2,22 steht. Der Hund kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat, und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Es gibt ein Lied, in dem es heißt, niemals zurück. Lasst uns dies nachher singen. In Vers 3 finden wir nach der Elberfelder Übersetzung, dass wir auf Jesus Christus getauft wurden. Auf das Konto von Jesus geschrieben worden sind. Im Rechnungswesen heißt das wohl Umbuchung oder Übereignung. Ich hoffe, Peter, dass ich das richtig übersetzt habe. Das darf nicht mystisch verstanden werden, sondern als gelebte Realität, die wir im Glauben erfassen müssen. Der Christ ist nicht mystisch verschmolzen mit Jesus Christus, sondern hat seine Selbstständigkeit zugunsten Jesu aufgegeben. Es ist eine starke Beziehung entstanden, wie in 1. Mose 2,24, wo es heißt, und sie werden ein Fleisch sein. Auch das kann man natürlich vergleichen wie mit einer geschlossenen Ehe. Nach der Hochzeit öffnet die Frau den Kleiderschrank des Mannes ganz selbstverständlich und sortiert aus, was ihm nicht passt. Denn sie fühlt sich nun für das Aussehen des Mannes verantwortlich. Zumindest ich habe das so erlebt und ich denke mir, viele andere Männer auch. So wie Jesus in uns das auch aus unserem Leben aussortiert, was ihm nicht gefällt. Aber das ist so wie beim Kleiderschrank, wo noch manches alte Hemd aus Gewohnheit festgehalten wird und es eine Zeit braucht, bis man es auch wieder loslässt und es schlussendlich im Altkleidercontainer landet. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus dem Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Du kannst nur neues Leben haben, wenn das alte Leben losgelassen wird. Die Taufe symbolisiert das. So wie beim Autofahren. Der neue Fahrer kann erst einsteigen, wenn der alte ausgestiegen ist. Oder hast du schon mal zwei Menschen gleichzeitig auf dem Fahrersitz gesehen? Du kannst nur mit dem neuen Leben aus dem Wasser der Wiedergeburt auftauchen, die Oberfläche durchbrechen, wenn nicht vorher ein Niedergang war, ein Untertauchen weg vom Einflussbereich dieser sündigen Welt. Das Untertauchen ist der Tod des geistlich Toten. Ich wiederhole den Satz gerne nochmal. Das Untertauchen ist der Tod des geistlich Toten. Hört sich paradox an. Aber Gottes Wort sagt doch, dass unbekehrte Sünder geistlich tot sind. Denen, die sich selbst verurteilen, weil sie anerkennen, vor Gott nichts anderes als Sünder, als Schuldner zu sein, die den Tod verdient hätten, gerade diesen Todeskandidaten gibt Jesus Leben, neues Leben, ewiges Leben. Er sagt in Johannes 10, 28, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Einer meiner Lieblingsverse. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihn auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen, denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Manchmal denkt man beim Lesen dieser Texte, es wiederholt sich hier vieles. Und es wird zwei- oder dreimal dasselbe geschrieben in der Schrift. Das ist auch so. Zeigt aber nur auf, wie wichtig diese beschriebenen Tatsachen sind, die der Heilige Geist uns mitteilen möchte. Manche Dinge werden aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, damit der Leser der Bibel auch versteht, was ihm gesagt werden soll. Für Paulus und für die wiedergeborenen Christen damals war es kein Glaube, sondern Wissen, dass sie mit Jesus gekreuzigt wurden. Denn es heißt in Vers 6, man weiß es. Mein altes, für Gott nutzloses Wesen, der alte Adam, die alte Eva, wurden für ihr Leben mit Jesus gekreuzigt und zu Tode gebracht. Die Verbindung zur Sünde wurde dabei mit dem Tod des alten Menschen gekappt, von Gott durchgeschnitten, denn Tote können, wie schon gesagt, keine Rechnungen mehr begleichen. Bist du ein wiedergeborener Christ, hast du nicht zwei verschiedene Naturen in dir, die miteinander streiten, das Alte und das Neue, sondern das Alte ist gestorben. Und das Neue ist im unerlösten Fleisch eingeschlossen, das auf Erlösung, auf Entkleidung harrt. Denn das Neue, der neue Mensch in dir, sehnt sich nach der vollen Gemeinschaft mit dem Herrn aller Herren im Himmel. Denn er selbst, der Neue, fällt ab und zu und macht Dinge, die vor Gott nicht in Ordnung sind. Das will der neue Mensch in dir aber nicht. Darum sehnt er sich nach der himmlischen Heimat, da er dort nicht mehr fällt, da er dort nicht mehr sündigt. Das neue Leben in dir fängt aber nicht bei Null an, ist kein unbeschriebenes Blatt, sondern hat die Erinnerungen und Gewohnheiten des alten Ichs vor sich. Deshalb erscheinen uns immer noch die Erinnerungen an die Früchten der Sünde verlockend, denn diese sind süß und gut aussehend. Wäre es nicht so, hätte kein Mensch Gefallen daran. Hätten doch bloß alle Sünden fürchterliche Stachel und widerliche Gerüche, so würden wir daran nicht immer wieder straucheln und fallen. So aber sind wir immer wieder auf die Gnade und Vergebung Gottes angewiesen, die er uns in Jesus Christus gibt. Vielleicht ist es doch ganz gut so, wie es ist. Denn es treibt uns immer wieder in die geöffneten Arme unseres Heilandes, der uns die Tränen nach unserem erneuten Fall wieder abwischen möchte. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Jesus Christus, unserem Herrn. Unser Apostel der Heiden sagt hier, er weiß, dass Jesus Christus nun lebt, obwohl er doch 3 Tage lang tot war. Warum sagt er weiß es und nicht, er glaubt es? Bibelleser werden es wissen. Denn Paulus ist doch dem Herrn auf dem Weg nach Damaskus begegnet und auch viele hunderte von Menschen erschien Jesus noch, bevor er die Welt verließ. In Vers 11 sagt die Schrift, wir sollen es uns selber sagen und für uns selber wissen, dass die Sünde keinerlei Rechte mehr an uns hat, wenn wir in Jesus und er in uns ist. Wir müssen ihr nicht mehr folgen, wir müssen ihr nicht mehr gehorchen. Wir sind nun mit Hilfe des Heiligen Geistes in der Lage, Nein zu sagen und auch dementsprechend zu handeln. Früher waren wir ihr schutzlos ausgeliefert. Nun sind wir aber nicht mehr allein, sondern wir haben einen Beistand, der uns hilft, ermahnt, zurechtweist, tröstet. Es ist auch für den neuen Menschen in dir ein Kampf. Ein Kampf, der bis zum Lebensende dauert. Manchmal flackert das Gefecht stark auf. Manchmal hört und sieht man von diesem Kriegsgetümmel gar nichts. Aber die Schrift sagt uns, wir sollen immer gewappnet sein und auf der Hut. Am besten angetan mit der Waffenrüstung Gottes aus Epheser 6. So soll nun die Sünde nicht herrschen in euren sterblichen Leib, damit ihr der Sünde durch die Begierde des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Das ist doch der Kampf, den wir bis zum Lebensende auszufechten haben, dass wir uns die Sünde, die Beschmutzung vom Leib halten und uns nicht von ihr erneut einlullen lassen. Und wenn das doch wieder passieren sollte, dann haben wir im Gegensatz zu früher einen liebenden Vater, der uns immer wieder reinigt und hilft. Da stehen wir nun als wiedergeborene Christen am Grenzzaun des Lebens und sehen hin zum gelobten Land. Das wir aber erst nach dem Ableben aus dieser Welt betreten dürfen, wenn wir den großen Fluss durchschwommen haben, der da Tod heißt. Wir stehen an diesem Zaun und wissen nicht, wie lange noch, Herr? Wie lang muss ich mich noch wehren? Wie lang noch den Verlockungen standhalten? Das sind zumindest Gedanken, die bei mir hochkommen. Und bei dir? Unsere Textstelle sagt aus, wir sollen den Rest unseres Erdendaseins nicht mehr Werkzeuge des Bösen sein, sondern Werkzeuge des Guten. Und alles Gute kommt auch von Gott. Das heißt, ich soll nicht immer träumerisch am Grenzzaun des Lebens stehen und den Rest meines Lebens sinnlos vergeuden, sondern ich soll das, was ich vorher der Sünde zur Verfügung gestellt habe, nun Gott zur Verfügung stellen. Das wäre meine Zeit, mein Besitz, meine Gedanken, mein Ich. Vielleicht bin ich doch ein allzu berechnender Mensch. Denn ich weiß es und habe auch nachgerechnet, dass ich zur Errettung meiner Seele für den Passierschein in den Himmel nichts geben kann. Ich kann einfach nichts dazu tun, denn Jesus Christus hat durch sein Leben und durch sein Opfer alles vollständig vollbracht und jeder Versuch, etwas dazu tun zu wollen, ist eine Beleidigung Christi. Und doch kann ich etwas tun, was mein Leistungsdenken entgegenkommt. Ich kann den Herrn Jesus dienen und mich freiwillig um die Aufgaben bemühen, die Gott zuvor vorbereitet hat, nach Epheser 2,10. Denn dort steht, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Damit wir in den Werken Gottes wandeln können, müssen wir Jesus Christus um die Aufträge für uns bitten dass er sie uns zeige und wir sie in seiner Kraft, nach seiner Weisung erfüllen. Gut gemeinte menschliche Ideen helfen hier nicht weiter. Sie beleidigen eher Gott, denn er wurde da nicht gefragt. Und diese werden im Preisgericht von dem Richterstuhl Christi verbrennen. Ich kann mich als Werkzeug Christi voll und ganz einbringen mit den Gaben und Möglichkeiten, die der Herr mir gibt. Und ich bekomme im Preisgericht ein "Ei, du treuer Knecht, ei, du treuer Magd" zu hören. Dieser Satz ist mir persönlich viel wert. Ich möchte nicht beschämt vor Jesus stehen müssen und mir anhören müssen, dass alle meine Werke verbrannt sind und ich nur wie durchs Feuer hindurch gerettet bin. Und doch kann ich mich auch als Werkzeug Christi zurückhalten und andere huldvoll die Arbeiten des Herrn durchführen lassen. Das gibt mir vielleicht sogar noch den Anschein von Demut, wenn man den anderen in der Zurückhaltung zuvorkommt. Ich hoffe, keiner von uns pflegt solche Gedanken, denn dann wirst du eines Tages mit leeren Händen vor Jesus stehen und das wird dich beschämen. Merke, zur Errettung kannst du keine Werke hinzufügen, aber für deine Belohnung im Himmel vor dem Preisgericht Christi kannst du Werke vorweisen, wenn sie in und durch Christus geschaffen wurden. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Kennt ihr den Ausspruch? Ist der Ruf erst einmal ruiniert, lebt es sich gänzlich ungeniert. Die Sünde flüstert dir dann ins Ohr. Wenn du schon ein Gesetz Gottes gebrochen hast, dann kannst du doch ein zweites brechen. Wo ist denn der Unterschied? Wir, die wir nicht unter dem Gesetz leben, leben doch nicht gesetzlos. Wir alle haben mit der Wiedergeburt ein aufgefrischtes Gewissen bekommen und Gottes Moralgesetze sind tief in uns verankert. Na und, schreit dann die Sünde, und doch übertrittst du ab und zu diese Gesetze und gehörst somit wieder mir. Ja, das ist wahr. Ich übertrete leider ab und zu Gottes Gebote. Aber nun habe ich im Gegensatz zu damals einen Heiland, zu dem ich laufen kann, dem ich mein Versagen eingestehen kann und der mir wieder vergibt und auch mein neueres Versagen mit an das Kreuz nimmt, wenn es mir wirklich leid tut. Und wie oft wird er mir vergeben? 7-mal, so wie Petrus fragte. Was sagte Jesus darauf? Nicht 7-mal, sondern 70-mal. 7. Und wenn mir vergeben wurde, hat die Sünde keinerlei Anrecht mehr an mich. Und der Ankläger, der vor Gott steht, der Durcheinanderbringer, der muss verstummen. Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei fern. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen? Dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, sei es der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Wem ihr euch hingibt, dessen Sklaven seid ihr. Keiner von uns würde sagen, ich gebe mich freiwillig der Sünde hin. Ich hoffe zumindest, dass das keiner sagt. Aber was ist mit meinen Wünschen? Was ist mit meiner Begierde, so wie die Schrift sich ausdrückt? Gebe ich meinen eigenen Wünschen nach, losgelöst davon, was Gottes Wort dazu sagt? Bin ich in der Lage, mich selbst zu reflektieren, was meine Begierde angeht? Wege ich ab und frage ich vor allem die Schrift und den Herrn Jesus im Gebet? Wem ihr euch hingibt, dessen Sklaven seid ihr. Früher als Sünder folgte ich dem Lauf der Welt. Ich konnte nicht anders, sondern musste meinen Wünschen und Trieben folgen, ohne Rücksicht, ob diese andere oder mich selbst schädigt. War ich damals frei? Hatte ich freie Entscheidungsgewalt für mein Handeln? Damals dachte ich dies, dass ich es wäre, frei wäre. Und doch war ich nur ein Getriebener meiner Begierden, Emotionen und Trieben. Ich war ein Spielball in der Hand des Fürsten der Luft. Ich war sein Sklave. Petrus 2,19 sagt dazu, denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. Was ist mit dir? Wessen Knecht oder Magd bist du? Hat die Sünde dich überwunden oder der Herr Jesus? Was, du sagst, du bist frei und an niemanden gebunden? Dann bist du ein Narr oder Närrin, denn niemand ist frei. Entweder gehörst du zum Reich des Lichtes oder zum Reich der Dunkelheit. Gehörst du zum Reich der Dunkelheit, dann bist du ein Knecht der Sünde, ob du es willst oder nicht, ob du es glaubst oder nicht. Gehörst du zum Reich des Lichtes, dann bist du ein Knecht Christi, ein Knecht des Höchsten. Es gibt kein Grenzland, es gibt keine Grenzzone, wo du keinen Herrn über dir hast. Entweder oder. Der Vers 16 sagt, wem ihr euch hingibt, dessen Sklaven seid ihr. Ob man sich am Anfang bewusst der Sünde hingab, kann ich nicht mehr beurteilen. Aber ich weiß, dass man sich bewusst dem Messias hingeben kann und muss, wenn man das Reich der Todesschatten verlassen will. Der alte Sklavenhalter wird dich nicht kampflos ziehen lassen. Tausend Dinge sprechen auf einmal dagegen, ein Christ zu werden, aber es ist und bleibt deine Entscheidung und somit deine Verantwortung, wem du dich beugen und wem du dich unterwerfen willst. Dem alten Sklavenhalter, dem Vater der Lüge, war es egal, wie es dir geht in diesem Weltlauf. Hauptsache, dein Leben war eine Rebellion gegen Gott, gegen den Schöpfer, denn nur daran hat er seine Freude. Aber dein neuer Herr, denn er ist der Herr, dem ist es nicht egal, wie es dir geht in deinem Leben, denn er ist der gute Hirte, der die Seine nicht verlässt und sich liebevoll um sie kümmert. Und dieser gute Hirte, Jesus Christus, ließ sein Leben, damit seine Schafe leben können. Später, kurz vor seiner Himmelfahrt, nannte der Herr Jesu seine Jünger nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Johannes 15, in Vers 14 und 15, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Auch wenn der Herr mich Freund nennt, bleibt er doch mein Herr und Gebieter, denn ich unterwerfe mich freiwillig seinem Willen. Nicht mehr ich möchte mein Leben selbstbestimmt führen, sondern ich bitte täglich den Herrn Jesus, mein Leben zu leiten und zu führen und durch mich zu leben, denn er ließ sein Leben für mich. Es ist nur gerecht, wenn er sein Leben nun durch mich führt. Wir kommen zu den letzten Versen, Vers 19. Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so, wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Paulus sieht im Leben der Gläubigen ein Vorher und ein Jetzt. Vorher war ich ohne die Gebote Gottes, auch wenn ich sie kannte, aber ich befolgte sie ja nicht. Denn durch Gottes Langmut folgte nicht sofort Strafe auf die Sünde, so dass ich dachte, es gibt keinen Gott. Und wenn es keinen Gott gibt, muss ich auch all die Dinge nicht beachten, die sein Wort aufzeigen. Deshalb war auch alles, was ich tat, gegen Gott gerichtet, denn ich konnte nichts tun, was ihm je gefallen hätte. Nun aber, als Kind Gottes, trachte ich danach, mein Tun auf Gottes Wort auszurichten, nachdem ich erkannt habe, dass Gott mich liebt und mir sein Wort zum Schutz und zum besseren Leben gegeben hat. Gott möchte, Jesus möchte, dass wir durch seine Weisung ein gottgefälliges Leben haben und führen. Und entspricht unser Tun dem Worte Gottes, trägt es auch zu unserer persönlichen Heiligung bei. Wir werden dann Werkzeuge der Gerechtigkeit, die Gott gefallen. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, denen ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Jetzt aber, da ihr frei von der Sünde und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Ihr wart frei gegenüber der Gerechtigkeit, frei von Gott. Ist das Freiheit? Ohne Vorschriften? Ohne irgendwelche Moralgesetze, die mir vorschreiben wollen, wie ich zu leben habe, die mir in meiner persönlichen Freiheit Grenzen setzen, die ich in meiner Ich-Bezogenheit aber nicht wollte? Ich wollte nicht unfrei sein, dachte ich zumindest damals. Oder ist das alles nur eine sogenannte Scheinfreiheit, die uns vorgegaukelt wird? Nehmen wir ein irdisches Beispiel dazu. Die Straßenverkehrsordnung, die viel zitierte. Ein dickes Regelwerk, das deine persönliche Freiheit beim Autofahren massiv beschneidet und dich unter Strafe hindert, dich im Straßenverkehr so zu benehmen, wie es dir gerade in deinen Freiheitssinn gefällt. Was ist denn Sinn und Zweck dieses Regelwerkes? Es soll Schaden verhindern. Es soll Menschenleben retten. Das ist einzusehen und deshalb halten wir uns daran. Und Gottes Wort? Es will dich vor Schaden bewahren und deine Seele vor der ewigen Gottesferne retten. Warum fiel es uns so schwer, auch das zu glauben und früh in unser Leben zu beherzigen? Weil die Konsequenzen nicht sofort sichtbar waren. Beim Autofahren kommt es sofort zu einer Konsequenz beim Brechen einer Regel, denn der Blechschaden ist da. Aber beim Überschreiten der Gebote Gottes? Was passiert beim Überschreiten der Gebote Gottes? Merkt man das Tut irgendwas weh in dir? Hat es überhaupt eine Konsequenz, die man beachten müsste? Die Konsequenz steht in Vers 21. Am Ende steht der Tod. Das ist nicht weiter schlimm, sagen dann die Gottlosen, denn wir müssen ja alle sterben. Nun, dieser Tod ist nicht das normale Ableben von der Erde, sondern es ist der geistliche Tod vor Gott und die ewige Verwerfung durch ihn. Was sagt Jesus in Lukas 12, 4 und 5? Jesus sagt das, ich sage euch, meine Freunde, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Jesus sagt selbst, den wir fürchten sollen, ist Gott selbst. Der Allmächtige hat Regeln erlassen und sich selbst an diese Regeln gebunden. Und eine der Regeln heißt, auf der Sünde steht der Tod. Diesen Tod, den geistlichen und den ewigen, der ist es, den wir fürchten sollen. Und der nach dem Brechen des ersten Gebotes Gottes uns zur späteren Vollstreckung angekündigt wurde. Nun sprechen wir aber auch vom Gott der Liebe und der Gnade, der keine Freude am Tod des Sünders hat, sondern auch diesen zu ihm ziehen möchte. Und das kann er nur durch den Mittler Jesus Christus, unseren Heiland. Durch ihn bekommen wir Leben zugesprochen, ewiges Leben, denn das heißt in Römer 6, 23 und der wirklich nun letzte Vers, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus, unseren Herrn. Und wenn du diese Gnadengabe Gottes noch nicht hast, dann trachte nach dem ewigen Leben beim Herrn Jesus. Trachte zum Herrn, zum Heiland. Gehe zu ihm und bekenne deine Schuld vor ihm. Bitte ihn in dein Leben. Lass ihn auch dein Retter sein. Und unterstelle dich als Knecht oder Magd seinen Geboten und Regeln, denn sein Joch ist leicht und er selbst hilft tragen. Möge der Herr dir dabei helfen, dass auch er dein Heiland wird. Amen. Hab Dank, Herr Christ. Hab Dank, dass du uns hast erlöst von uns selbst, von dem alten Wesen, das in uns war, das nach der Welt gierte, aber nicht nach der Ewigkeit. Hab Dank, dass du die Verbindung durchgeschnitten hast bei denen, die dich lieb haben, bei denen, wo du ins Leben gekommen bist. Hab Dank, dass wir das wissen dürfen und weitersagen dürfen. Hilf auch, dass diejenigen vielleicht, die unter uns sind und wo die Verbindung noch nicht gekappt ist, wo noch nichts durchgeschnitten wurde, sondern sie immer noch Knechte dieser Welt sind, hilf doch, dass sie erkennen, dass sie das erkennen und ihr Leben dir schenken und dich ins Leben hineinrufen. Herr, erbarme dich. Amen.